Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute wieder mit einer Folge kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum Robert De Niro am Set von Die Unbestechlichen Seidenunterwäsche getragen hat und warum im Skript von Good Will Hunting eine Sexszene drin ist, die nie im Film vorkam. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen.
Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Heute schon wieder kuriose Filmfakten, die der Niklas ganz wundervoll vorbereitet hat. Konzi, bist du eine gute Unterstützung für mich, ein guter Ersatz für Marcel?
Auf keinen Fall. Aber ich denke, deswegen bin ich hier.
Wir mussten, da Marcel im Urlaub ist, die zweitbeste Person ranholen, was Filmwissen angeht. Ja.
Oh, die zweitbeste Person.
Aber mit einem sehr großen Distanz dazwischen. Das ist das Problem.
Ach, ich wette, du machst deinem Namen alle Ehre bei dieser Runde kuriose Filmfakten. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Ich bin sehr gespannt, wie ihr performt. Tobi mit seiner neuen Unterstützung hier. Und meine erste Frage an euch lautet: Warum ist im ursprünglichen Skript von Good Will Hunting eine Sexszene zwischen zwei Professoren enthalten, die aber nie für den eigentlichen Film vorgesehen war?
Okay. Ja. Warte, die ist im Film drin, war aber eigentlich nicht dafür vorgesehen.
Ich lese die Frage nochmal vor.
Ja.
Warum ist im ursprünglichen Skript von Good Will Hunting eine Sexszene zwischen zwei Professoren enthalten, die aber nie für den eigentlichen Film vorgesehen war?
Okay, im Skript. Heißt, ob die jetzt nachher im Film ist, wissen wir.
Aber sie wurde aufgeschrieben mit dem Wissen schon, dass es eh nicht im Film landet.
Genau. Genau, das ist im Wesentlichen, im ursprünglichen Skript war diese Szene drin, aber die Schreiberlinge dahinter, Matt Damon und Ben Affleck, waren sich sicher, dass diese Szene nie in den Film kommt.
Das heißt, die haben das geschrieben?
Ja, Matt Damon und Ben Affleck sind die Autoren von Good Will Hunting. Die haben die haben dafür einen Oscar gemacht. Bekommen. Das ist der Oscar von Ben Affleck.
Tobi, erste Frage, hast du den Film mal gesehen?
Ja, aber ungefähr so lange her mal wieder, dass ich es fast nicht parat habe. Ja.
Immerhin.
Und du?
Nee.
Startet gut.
Niklas meinte vorhin noch extra, er hat die leichten Fragen rausgesucht für uns. Okay, die haben das reingeschrieben. Also ich weiß ja jetzt immer noch nicht, ob es nachher auch im Film dann zu sehen war, ob die es auch gefilmt
haben. Es ist nicht im Film zu sehen. Sie haben es nicht gefilmt.
Die haben es nur fürs Drehbuch dann.
Also offensichtliche Antwort wäre sowas wie, sie hatten sich einen Spaß erlaubt. Mhm. Oder sie hatten sich, oder es war irgendwie so ein Insider-Witz von den Schreibern. Und deswegen haben sie es reingeschrieben.
Es war kein Witz. Also es war nicht irgendwie für als Prank gedacht oder sowas.
Okay, vielleicht war es so eine Szene, das war so eine Hommage an irgendeine andere, einen anderen Film oder irgendwie sowas. Oder es war irgendwas es war eine Sexszene zwischen zwei Professoren.
Ja, es war eine Sexszene zwischen zwei Professoren, um vielleicht nochmal da ein bisschen die Erinnerungssynapsen zu aktivieren. Die beiden Professoren, um die es geht, werden in dem Film gespielt von Robin Williams und Stellan Skarsgård.
Heieiei, die Synapsen werden aber nur sehr leicht angestupst.
Also auch hochkarätige Personen. Und wer war der Schreiber? Matt Damon hat das geschrieben.
Matt Damon und Ben Affleck zusammen.
Hatte das irgendwas zu tun mit Jimmy Kimmel?
Nee, das hatte nichts zu tun. Good Will Hunting ist so alt.
Aber es gab doch mal so einen Witz zwischen Matt Damon und Ben Affleck.
Ja, den gibt's auch immer noch, aber der ist tatsächlich, Good Will Hunting ist älter als dieser Witz.
Okay, gut.
Ich find's aber gut, wie wir einfach überhaupt keine Aussagen tätigen, sondern einfach nur Rückfragen stellen, weil wir komplett auf dem Schlauch stehen, glaube ich.
Sehr, sehr kurios.
Waren wir mit irgendwas schon mal halbwegs nah dran?
Nein, viel habt ihr auch noch nicht genannt. Theorien jetzt erarbeiten.
Die haben das ins Drehbuch geschrieben, haben aber selber nicht erwartet, dass das wahrscheinlich auch reinkommt. Oh Gott, ey. Ich bin die ganze Zeit auch bei so einem Just for Fun-Ding.
Muss man in einem Drehbuch eine gewisse Seitenzahl erreichen, damit die ernst genommen wird?
Guck, das ist eine interessante Theorie. Ist falsch. Tatsächlich gibt es so Richtlinien für die Seitenanzahl in Drehbüchern, aber im Wesentlichen, weil man das umrechnen kann auf Filmminuten.
Cool. Ah ja, schau an.
Und weißt du den Umrechnungsfaktor?
Ich wusste es tatsächlich mal. Wenn ich das jetzt sage, dann kreuzigt ihr mich alle in den Kommentar. Ich glaube, es sind irgendwie 2 oder 3 Minuten pro Seite. Also ich glaube, ein Drehbuch sollte keine 100 Seiten überschreiten.
Okay.
Besonders Kroma. Das ist bestimmt falsch.
War das vielleicht? Ich hab eine Theorie. War das vielleicht, es waren ja zwei Männer, ne? Also es war eine gleichgeschlechtliche Sexszene. War das vielleicht irgendwie so eine Art Statement an die damalige Bewegung von den LGBT-Leuten? Irgendwie so eine stille Unterstützung?
Auch eine interessante Theorie, kannst du? Ist falsch, aber finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Also hat nichts mit der Lösung zu tun, aber ist ein sehr interessanter Gedanke tatsächlich.
Ja, wunderbar. Das schon ein bisschen was
auf dem Buckel hat. Ich sag mal so, als ersten größeren Tipp, dieses ursprüngliche Skript wurde nicht nur an ein Studio gesendet, sondern an viele Studios. Das war zu dem Zeitpunkt, wo die noch keinen festen Vertrag mit einem Studio hatten.
Ah. Okay, das heißt, die haben das erstmal einfach reingetan und haben damit gerechnet, kommt nicht, aber vielleicht finden wir ein Studio, die das mit reinnehmen würden, so unter dem Motto. Gegebenenfalls.
Gegebenenfalls, also das, wenn ich jetzt ja, nein sage, ist das schon zu viel.
Hast du eine Idee mit dem Fakt? Ich hätte jetzt wieder eine Theorie entwickelt.
Nee, mach eine Theorie,
denn Theorien sind gut. Vielleicht ist es sowas wie, die müssen ja auch als Schreiber die Studios überzeugen, dass sie ins Gespräch kommen, ne, dass sie Budget bekommen und sowas. Und vielleicht war das so ein bisschen, um diesen doch eher nicht banalen Film, eher langweiligen Film ein bisschen brisanter zu gestalten, haben die so eine Sexszene reingemacht, um zu sagen, hier, das ist unser Türöffner zu den Studios. Auf einmal haben die beiden Professoren Sex, passt gar nicht zum Film. Und dann sagen die, mit dem müssen wir mal sprechen.
War es damit, die haben das an mehrere Studios geschickt und die wollten mal wissen, wie man damals sich überlegt hat, in irgendeiner Klausur einfach mal Penis reinzuschreiben, um zu gucken, liest der Lehrer überhaupt, was da gemacht wird. Geht es in so eine Richtung?
Tobi hat die Lösung tatsächlich. Ach. Die haben diese Sexszene irgendwo in die Mitte von dem Drehbuch gepackt, um rauszufinden, wie weit die Executives von den Studios wirklich das Drehbuch lesen. Und die Studios, die interessiert waren, haben die halt am Anfang nicht darauf angesprochen, auf diese Szene, bis auf ein Studio, und das war Miramax, die dann irgendwann mal gefragt haben, was soll denn diese Out-of-Place-Sex-Szene in der Mitte zwischen den beiden Professoren? Die passt überhaupt nicht in den Film rein.
Ach, schön.
Und dann wussten die beiden, okay, die haben das Drehbuch wirklich gelesen. So, und aus dem Grund haben die tatsächlich diese Szene in das Drehbuch reingeschrieben.
Wahnsinn.
Ja. Okay, stark. Ja, also tatsächlich gelöst und fand ich auch eine sehr coole Geschichte. Man muss leider sagen, der Executive, der das gemacht hat, war Harvey Weinstein. Den man auf jeden Fall nicht mit Lorbeeren übergießen sollte. Und deswegen, kein schöner Fakt von der Seite, aber ansonsten sehr interessant. Zweite Frage. Warum lernte Daniel Day-Lewis für Gangs of New York seinen Blinzelreflex zu unterdrücken?
Tja, erste Vermutung ist natürlich, der hat die ganze Zeit diesen Psychoblick drauf. Läuft er da die ganze Zeit mit so einem Zylinder rum? Habe ich das richtig im Kopf? Weiß ich nicht. War jetzt ja bei Jenna Ortega da in der neuen Netflix-Serie auch so ein bisschen so, dass die ganze Zeit nicht geblinzelt hat. Vielleicht war das auch so ein Statement, damit er einfach
meine erste Wahl.
Krasser wirkt.
Um mehr Charisma auszudrücken quasi.
Bedrohlicher zu wirken.
Mhm. Das ist falsch.
Ja, ist also
mag vielleicht ein Aspekt sein, aber ist nicht das Spezifische, weswegen er gelernt hat, seinen Blinzelreflex zu unterdrücken.
Hat der, ich hab, das ist auch wieder lange her, hat der irgendwie eine Narbe oder irgendwas, so ein Cut im Gesicht?
Der hat Verletzungen im Gesicht, ja.
Auch irgendwas, was in Augenpartie Nähe ist?
Warum könnte der das?
Weil, weiß ich nicht, wenn das draufgemalt ist und immer wenn er blinzelt, bröckelt das mehr und mehr ab oder sowas. Und dann wurde gesagt, ja, blinzel mal so wenig wie möglich. Und dann hat er das einfach geübt, damit die Schminke, das Make-up nicht weggeht.
Das hat nichts mit dem Make-up zu tun.
Hatte das überhaupt was mit der Performance zu tun?
Also, ja.
Im Sinne von, wie er dann auf dem Film wirkte? Oder war das eine...
Ja, also die Frage ist so allgemein. Ja,
okay.
Das hat was mit der Performance zu tun.
Ich weiß nicht, hat er irgendwelche Kontaktlinsen oder sowas drin und die Linsen sind ihm ausgeflutscht, weil das wäre schon, ich weiß nicht, ob das eine
originale Augenfarbe da hat. Es ist noch zu, also er hat keine Kontaktlinsen in dem Sinne getragen.
In dem Sinne keine Kontaktlinsen. Aber es ist irgendwas
Augenmäßiges. Ich will mehr Theorien hören und weniger Fragen an dich.
Das ist schwierig. Tja.
Also, für mich macht am meisten Sinn, dass es irgendwie die Performance von ihm so verändert hat, dass er irgendwie anders wirkte on screen in seinem Charakter. Und das war auch, dass er bedrohlicher wirkte, dass er irgendwie unmenschlich wirkte oder sowas und deswegen...
Ja, es macht auch Sinn. Es ist im entfernten Sinne auch richtig. Nur die Sache ist da, der tut etwas sehr Spezifisches, wofür er seinen Blinzelreflex lernen musste zu unterdrücken. Und das ist etwas nicht Alltägliches. Dass jemand versucht, Augenkontakt zu halten und nicht zu blinzeln, ist ja eher so was Standardmäßiges, um so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auszudrücken. Aber das ist etwas, was für Gangs of New York spezifisch ist.
In eine bestimmte Szene oder ist das standardmäßig, zieht sich das über den Film?
Aspekte davon ziehen sich über den ganzen Film, aber in einer Szene merkt man es akut.
Oh, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, gibt ja hin und wieder mal so einen Kamerashot, wo das Auge ziemlich präsent ist und dann siehst du in der Spiegelung Verwüstung, die Gangs kämpfen, irgendwie sowas, dass es dafür genutzt wurde und immer wenn er geblinzelt hat, war das weg.
Ich gebe mal einen Tipp. Tatsächlich ist in die Richtung Verletzung zu gehen nicht verkehrt.
Okay. Jetzt frage ich mich, hat er eine echte Verletzung gehabt? Könnte ja auch noch irgendwie sein. Aber
der Charakter von Daniel Day-Lewis hatte eine Verletzung, die wichtig ist für diesen Fakt.
Ah, ja. Der hinkt die ganze Zeit, ne? Ist das richtig?
Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Es gibt mehrere in Gangs of New York, die hinken.
Ich habe den so ganz grob einfach noch mit seinem langen Mantel oder so einem coolen Outfit, schön schwarz-weiß hatte ich im Kopf. Und jetzt überlege ich, ob der so einen Stock hat und auch gegangen ist, aber vielleicht stimmt das nicht mehr.
Ich glaube, schwarz-weiß ist auch nicht richtig. Ich glaube, der hat so ein lila.
Echt auch? Ja, verdammt. Da siehst du, wie lange das dann doch wieder her ist.
Ich kann auch nicht mit Filmwissen in dem Fall jetzt brillieren, weil ich den, ich glaube, gar nie gesehen habe tatsächlich.
Was könnte es denn für Augenverletzungen geben?
Blind. Ist er blind auf einem Auge?
Nein. auf einem Auge ist er blind, ja.
Aber hat der hat keinen Cutter durch irgendwie.
Ich bin mir, da wo es einen Cutter durch hat, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber jetzt ist der größte Tipp, der Charakter hat ein Auge, was kaputt ist.
Ein Glasauge?
Er hat ein Glasauge.
Aha.
Und warum könnte der jetzt auch noch extra versuchen, nicht zu blinzeln bei bestimmten Sachen?
Weil Menschen, wenn die ein Glasauge haben, blinzelt man dann nicht? Nee, bin ich mir nicht sicher, ob man dann den Reflex einfach nicht mehr hat, wenn man es nicht mehr braucht. Und dann hat er es einfach bei beiden Augen sein lassen.
Könnte mir vorstellen, dass es unterschiedlich ist, je nachdem, wie groß die Verletzung bei dir ist. Ich glaube, wenn du ein normales Glasauge hast, kannst du vielleicht noch blinzeln. Vielleicht
also können ja, aber das muss ich mehr.
Ja, aber damit hat's dann das an der Stelle hat's nicht unbedingt zu tun.
Vielleicht wollte der das darstellen, indem der ein Auge ein bisschen mehr aufgemacht hat als das andere und wollte das akzentuieren dadurch, dass er nie geblinzelt hat.
Er blinzelt tatsächlich mit dem anderen Auge in dem Film. Er blinzelt, glaube ich, auch mit dem Glasauge. Die Sache ist, was er tut, wenn ihr die Szene nicht im Kopf habt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht darauf kommen, aber in einem Gespräch mit Leonardo DiCaprio holt Daniel Day-Lewis ein Messer raus und tippt sich so gegen das Auge mit dem Messer. Während der Unterhaltung. Das ist eine sehr ikonische Szene aus Gangs of New York. Und weil es halt ein Glasauge ist und Daniel Day-Lewis eine Glas-Kontaktlinse getragen hat über seinem Auge, konnte er es tun. Das Einzige, was er lernen musste, ist nicht zu blinzeln dabei. Weil es ist ja nicht so einfach, sich einfach sowas ins Auge zu tun. Und das musste er halt lernen zu unterdrücken.
Oh, Wahnsinn.
Und deswegen hat Daniel Day-Lewis für Gangs of New York gelernt, den Blinzelreflex zu unterdrücken.
Ach, crazy. Okay. Ja, haben wir uns so ein bisschen hingeschubbert, würde ich sagen.
Er war gar nicht so weit weg. Also,
war schwierig.
War schon sehr nah dran. Das nächste, bin ich mal sehr gespannt. Da müsst ihr auch ein bisschen kreativ werden. Aber das ist ja eure Spezialität. Warum trug Robert De Niro am Set von Die Unbestechlichen nur seidene Unterwäsche?
Oh, Tobi, möchtest du anfangen?
Als seine Unterwäschenexperte. die verurteilen, oh ja, ja. Ich muss auch direkt wieder fragen, brauchen wir Szenen?
Nö, nicht unbedingt.
Nicht unbedingt, okay. Ich war zuerst direkt bei die 12 Geschworenen, aber es ist...
Gib ruhig das Niveau vor und ich folge dann einfach mit.
soll ich noch mal kurz die Unbestechlichen zusammenfassen, damit ihr das mehr im Kopf habt?
Ja, bitte, bitte.
Die Unbestechlichen spielt zurzeit der Prohibition in Amerika und Kevin Costner stellt eine kleine unbestechliche Truppe zusammen, untereinander mit Sean Connery, um die Gangster zu der Zeit zu bekämpfen, die illegal Alkohol unter die Menschen bringen. Und es gab einen großen Gangster, der das alles geleitet hat, namens Al Capone, der gespielt wurde von Robert De Niro.
Okay.
Jetzt kriegt er aber keine Tipps mehr, weil das war schon sehr viel.
Das war schon sehr viel.
Das war schon ein Tipp.
Wo sind die hilfreichen Infos?
Weil ich war tatsächlich die ganze Zeit eher so im persönlichen Bereich. Keine Ahnung, er hatte eine starke Vorliebe für Seidenunterwäsche. Oder er hatte irgendwelche Ekzeme gerade im Intimbereich. Und deswegen musste er ganz, ganz sanfte Unterwäsche tragen. Sowas in der Richtung war ich.
Gute Theorie. Meines Wissens nach hatte Robert De Niro zu dem Zeitpunkt keine Ekzeme im Intimbereich.
Okay, bist du ja sicher.
Willst du noch mal, na,
hast du das kontrolliert?
Aber ich darf uns Fotos finden.
Okay, jetzt immer noch die Frage, ist es eher für den Schauspieler aus irgendwelchen, ich habe irgendwelche Kleidung an, wo das notwendig ist, oder ist es eher so ein Ding für einen Film, wo man irgendwo das sehen könnte, aber da müsste man natürlich jetzt wissen, ob der irgendwo in Unterbuchse zu sehen ist.
Ich gebe noch einen Tipp, er ist nirgendwo im Film in Unterhose zu sehen.
Also man sieht das nie.
Man sieht das nie.
Okay,
das heißt, macht die Sache auch sehr kurios daher.
Also okay, dann ist immer noch die Frage, ja, dann ist es ja eher für ihn aus irgendeinem Grund. Das heißt, dass es Wohlbefinden ist, wie du da gerade schon meintest. Oder weil das einfach zu dem Charakter gepasst, dann ist das wieder so, ich versetze mich da mehr in diesen Charakter rein und der hat das halt vermutlich auch getragen, deshalb mache ich das auch.
Pass auf, ich werfe eine Theorie in den Raum.
Ja, ja.
Es gibt ja auch das Sockenphänomen zum Beispiel, ne? Dass ihr gerade Socken tragt, merkt ihr nicht, bis ihr dran denkt. So, jetzt merkt ihr es vielleicht, aber eigentlich merkt ihr es nie.
Ich trage keine Socken.
Oder nimm Unterhose. Ich hoffe, du trägst Unterhose.
Genau. Dann ist er raus.
Der Tisch verdeckt ja alles.
Und vielleicht hat er die Seidenunterhose angezogen, weil sich das einfach anders angefühlt hat für ihn und er ständig daran erinnert wurde, während des Drehens, oh, ich habe eine Seidenunterhose an. Und das fühlt sich irgendwie besser an. Und weil er Al Capone war, der große Boss, hat ihn das nochmal so beflügelt in seinem Wohlbefinden und deswegen konnte er die Rolle noch überzeugender spielen.
In der Tat waren die beiden Sachen, die ihr gerade zusammen gesagt habt, im Wesentlichen die Lösung. Robert De Niro ist ja ein Method Actor. Das heißt, der zieht die Rolle die ganze Zeit durch und macht auch Sachen, die man nicht im Film sieht, um dieser Rolle noch näher zu kommen. Und eine von diesen Sachen am Set von Die Unbestechlichen war halt, dass er die gleichen Klamotten getragen hat wie Al Capone die ganze Zeit. Und er hat es so weit getrieben, dass er auch die gleiche Unterwäsche wie Al Capone tragen wollte und hat halt recherchiert und rausgefunden, dass Al Capone anscheinend seidene Unterwäsche getragen hat. Und dann hat sich Robert De Niro gedacht, okay, das muss ich dann auch machen, um diese Rolle richtig zu verkörpern.
Und hat er sich die gleiche oder dieselbe Unterwäsche geholt?
Ich hoffe, die gleiche. Aber dieselbe wäre natürlich nochmal der extra Step.
Deswegen auch kuriose Fakten.
Ja. Okay, stark.
Aber seid ihr ja dennoch irgendwie drauf gekommen.
Wir brauchen heute viele Tipps, aber dann läuft der Motor langsam.
Dann gucken wir mal, wie gut die Maschine beim nächsten kuriosen Filmfakt läuft.
Abgewürgt.
Abgewürgt. Warum mussten bei Braveheart mehrere große Kampfszenen entgegen der Pläne mehrfach gedreht werden?
Braveheart, da kann ich immerhin mit Punkten
Wetter,
Story und Film.
Bitte?
Wetter.
Nee.
Okay.
danke
für diese ausgeklügelte, tiefe Theorie.
Wetter,
oder ja, danke, mal,
nächste Frage.
Die du so wortreich beschrieben hast. Ich kann nicht ausschließen, dass nicht bei irgendeinem Take das Wetter auch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Aber jetzt bei diesem Filmfakt war es nicht das Wetter.
Ungewollt mehrfach, ja. Meistens ist ja jedes Mehrfachfilm irgendwie ungewollt. Also ein paar Takes brauchst du natürlich immer, aber das klingt exorbitant mehrfach in irgendeiner Art und Weise.
Exorbitant oder kurios?
Kurios mehrfach. Okay, die hatten zu wenig Kameras, um die ganzen vielen Shots reinzufangen und dann haben die einfach erstmal die da und da positioniert und dann auf der anderen Seite und haben das Ganze nochmal gemacht. Das wäre so ein technisches Ding.
Sehr gute Theorie, die wäre aber geplant, die Theorie. Und das war ungeplant, dass sie das mehrfach drehen mussten.
Ah, okay, das heißt, sie haben sozusagen es gedreht und dann irgendwie gemerkt, ups, hier ist ein Flugzeug im Bild, ups, hier hat der eine seinen Kilt die ganze Zeit zu weit oben. Weiß ich nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ungefähr so abgelaufen ist.
Es gibt ja diese eine Szene, wo die alle ihre nackten Ärsche irgendwann zeigen. Und vielleicht hat man da ein bisschen zu viel von irgendwas gesehen.
Ich habe die Szene gerade nicht mehr im Kopf. Ich werde die mal raussuchen. Wäre auch nicht schlimm, wenn man da zu viel sieht, oder?
Also nee.
Die zeigen gerade ihre Ärsche. Das ist irgendwie der Sinn davon.
Aber waren das jetzt bestimmte Szenen, die häufiger gedreht werden mussten? Waren es die Schlachtszenen oder?
Die Schlachtszenen, ja. Ich kann auch nicht sagen, ob es alle Schlachtszenen waren, aber es waren mehrere.
Es waren mehrere.
Also zumindest mehrere Szenen, wo das passiert ist. Es kann auch der gleiche Schlacht gewesen sein. Aber
also was ich mich noch frage ist, haben die das gefilmt und dann haben die am nächsten Tag und dann ein paar Tage später und da haben dann erst irgendwann gemerkt, uff, hier ist aber ein eklatanter Fehler, sag ich mal, in der Continuity oder irgendwas, in Kontinuität. Oder war es so, die haben schon irgendwie dann am gleichen Tag später gemerkt, uff, hier haben wir aber einen Fehler gemacht.
Ich vermute, es war am gleichen Tag. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass es dann nur später denen aufgefallen ist. Ich, aus produktionstechnischer Sicht hoffe ich für die, es war am gleichen Tag.
Also okay.
Sowas ist ja unglaublich schwer zu organisieren.
Hat es generell was mit dem Bühnenbild zu tun?
Mit dem Bühnenbild? Ich würde sagen, nein.
Mit den Kostümen vielleicht. In die Richtung. Dass die hatten da so ein paar Iren, aber die waren gar nicht standardmäßig irisch gekleidet. Das wäre natürlich ein exorbitant blöder Fehler im Voraus, aber sowas in die Richtung.
Es ist sowas in die Richtung.
Sowas in die Richtung.
Echt?
Okay. Das heißt, die haben vielleicht irgendwie, lass es Kostüme, Schwerter, irgendwas sein oder die blaue Farbe im Gesicht. Irgendwas hatten die da gemacht und haben dann nachher gemerkt oder irgendwer hat die darauf hingewiesen, sorry, das ist historisch nicht ganz korrekt.
Ja, ja.
Ja,
das ist ein, okay. Teil, ein Teil der Antwort, ja.
Okay.
Ein Teil der Antwort.
Wenn es historisch nicht korrekt ist, denke ich als erstes, wahrscheinlich sind es nicht die Schotten, sondern die Engländer, die irgendwie eine falsche Rüstung oder irgendwas anhatten. Vielleicht hatten die irgendwo ein falsches Wappen im Hintergrund. Die Flagge, die die geschwenkt haben, war Käse. Das sind so Gedanken, die
ich gerade... Das wäre ja sogar, sage ich mal, Detail in Akkuraritäten. Also es wäre im Detail nicht korrekt. Mhm. Die Sache ist, das war kein Detail. Es war schon etwas Größeres, was einem sofort auffällt, dass es nicht korrekt ist. Selbst wenn man keine Wappen kennt oder nicht, sich nicht auskennt mit den verschiedenen.
Und mussten die Szenen dann mehrmals neu, ist das immer wieder aufgefallen oder ist das einmal aufgefallen, was groß ist und dann haben sie es korrigiert?
Also da ist meine Informationslage leider nicht aussagekräftig genug. Es liest sich so im Internet, als wäre es mehrfach passiert. Und ich interpretiere da auch rein, dass die Person, die dafür verantwortlich war, irgendwann ausgerastet sein muss. Das ist etwas, was man eigentlich einmal sagt und dann nicht mehr vorkommen sollte.
Weil du sagst es ja fast so, als hätten die falsche Nation als Gegner dahingestellt. Als wären auf einmal deutsche Flaggen oder sowas da gewesen.
Nee.
Aber es klingt... Ich finde es schwierig. Es klingt ja auf jeden Fall so, als hätte da irgendwer was richtig verkackt. Also hätte irgendwer, wer verantwortlich war, hätte gesagt, mach das so und so. Und dann waren es Schauspielerinnen und Schauspieler oder Statisten, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, die einfach immer Blödsinn gemacht haben. Oder es ist halt eine technische Sache, das heißt irgendwie die Kamera war schlecht positioniert, Licht, Sound, dass da irgendwas schiefgegangen ist.
Es dreht sich um die Statisten. Die Statisten haben etwas gemacht oder etwas mehrfach gemacht, was aufgefallen ist, wo die sagten so, ja, nee, das können wir so nicht stehen lassen. Das müssen wir nochmal drehen, Leute.
Blödsinn? Ist es blödsinnig?
Also das ist jetzt noch was anderes, was mit reinkommt, aber nicht spezifisch das, was ich suche, aber sie haben auch Blödsinn gemacht.
Also war das absichtliche Fehler von den Statisten?
Nein.
Okay.
Ich habe auch an so Fotobomb-mäßig
gedacht, hab ich auch wieder,
wenn so Kameras da hinten reingeht. Okay. In der Schlacht, ja, die kämpfen, es ist wahnsinnig viel Gewusel und entweder haben die da einfach, aber das wäre ein bisschen zu oll, das sieht zu oll aus, was die gemacht haben. Es war ganz schlechtes Kämpfen oder die standen ganz oft nur rum, weil die warten mussten, bis die nächste Kampfszene kommt, sowas habe ich jetzt. Ja.
Ich habe auch oft an die Choreografie gedacht, dass es einfach in so einer riesigen Schlacht einfach schwierig ist, alles zu choreografieren. Aber das ist wahrscheinlich nicht.
Das ist auch nicht, ne. Das wäre noch etwas sehr Standardmäßiges, was schiefgehen kann. Es ist auch so etwas, was wahrscheinlich schon häufiger bei Filmen zu Problemen geführt hat. Aber es wurde bei Braveheart wohl, sag ich mal, in einem äußeren Umfang festgestellt, dass man sich schon fragen muss, was die Leute sich gedacht haben.
Sind die super oft gestolpert oder irgendwas? Ich weiß nicht, weil die so...
Es geht eher um Klamotten.
Die hatten was Falsches an.
Die hatten falsche Unterwäsche und die konnte man sehen.
Die hatten Seidenunterwäsche.
Ich wollte es gerade sagen.
Die hatten Accessoires an, die man zu diesem Zeitpunkt
nicht... Uhren oder irgend so ein Kram.
Ja.
Oder Ketten, Halsketten.
Tatsächlich ist das der eine Teil der Lösung. Und der andere Teil könnt ihr nicht wissen. Es war so, dass denen mehrfach aufgefallen ist, dass die Statisten in der Schlacht Sonnenbrillen und Armaturen getragen haben.
Sonnenbrillen?
Sonnenbrillen finde ich dabei besonders, besonders interessant. Und die mussten anscheinend den Statisten mehrfach sagen, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Sonnenbrillen oder Armbanduhren gab und mussten deswegen Teile der Schlacht neu drehen, weil man überall Leute mit einer Sonnenbrille oder einer Armbanduhr gesehen hat. Okay. Jetzt, als ich diesen Fakt recherchiert habe, ist aber mir noch was anderes Lustiges aufgefallen. Die haben als Statisten 1600 Leute aus der irischen Reservearmee genommen. Mhm. Und anscheinend hat diese Reservearmee in sich noch verschiedene Parteien, die miteinander verfeindet sind so ein bisschen oder so sehr Konkurrenzdenken haben. Und offensichtlich haben die bei dieser Gelegenheit, bei diesem Battle, angefangen, sich wirklich zu prügeln. Also diese unterschiedlichen Parteien in der irischen Armee haben das als super Gelegenheit gesehen, den anderen mal ordentlich einen auf die Schnüss zu geben. Was eventuell dem Film noch ein bisschen mehr Realismus gegeben hat, aber ich fand auch, das war ein sehr interessanter Fakt.
Ja, wenn die dabei die Sonnenbrillen tragen, ist es wieder ein bisschen Käse, aber.
Ja, ja. Ihr wart bisher relativ schnell. Ich würde sagen, bevor wir zu deinem Zusatz gehen, machen wir noch einen von meinen.
Mach mal.
Ist auch nicht schwer tatsächlich, ist vielleicht auch relativ schnell abgehandelt. Warum hat sich der Innenminister von Indien aus beruflichen Gründen der Soldat James Ryan angeguckt?
Uff. Okay. Innenminister von Indien. Also auch kein Außenminister, wo ich jetzt vielleicht eher mit gerechnet hätte, irgendwie in Kriegsfällen, aber Innenminister. Also geht es wahrscheinlich trotzdem immer irgendwie um innere Sicherheit, Schutz oder sowas, könnte ich mir vorstellen.
Ich hoffe, Innenminister ist die richtige Übersetzung von mir. Online stand Home Minister of India. Ich denke mal, das ist der Innenminister.
Nehmen wir.
Erste Theorie, weil er über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs lernen wollte.
Interessante Theorie. Falsch.
Oder vielleicht, um das zu generalisieren, er wollte generell was lernen.
Na, geht in die falsche Richtung.
Das, ja. Also, das ist schlecht. Alle meine Gedanken hingen auch damit das zusammen. Er wollte nichts lernen. Okay, warum guckt man sich so einen Film an? Um mitreden zu können. Er war auf ganz vielen Partys immer und war immer in irgendwelchen Gesprächen und immer der Loser, der einfach keinen Film gesehen hatte.
Genau.
Und kam nie in diese coolen Smalltalk-Runden rein.
Würdest du das einen beruflichen Grund nennen?
Ja, auf jeden Fall.
Er hatte nämlich, Matt Damon ist nämlich dann kurz danach nach Indien gereist und er wollte ihn gewinnen als Ambassador von Indien.
Matt Damon auch war gut. Der die kleinste Rolle hat bei Saving Private Ryan.
Nee. Hat es ja mit einem Schauspieler zu tun?
Lustigerweise, ich kann kurz zwischendrin noch so einen Zusatz-Fun-Fact raushauen, der sich nicht als Frage geeignet hat, aber den ich auch sehr interessant fand. Es war so, dass Steven Spielberg bei der Soldat James Ryan einen unbekannten Schauspieler haben wollte für den Soldaten James Ryan. Und Matt Damon ist nach den Dreharbeiten mit Good Will Hunting, den wir ja schon mal hatten heute in der Folge, berühmt geworden. Und dann kam der Soldat James Ryan raus. Und dann war Matt Damon leider schon berühmt, das hatte Steven Spielberg nicht so geplant. Bin ich zufällig drauf gestoßen, fand ich ganz interessant.
Ja, gut, ganz stark.
Hilft euch nicht bei der Lösung.
Hilft uns nicht weiter. Er wollte, genau, aber mit dem Schauspieler oder so hat es jetzt nichts zu tun, das ist. Weil die Fährte fand ich nämlich auch wieder gut und die ist auch wieder falsch.
Ja, ich hätte sonst noch halt gesagt, sowas, er wollte lernen. Er wollte den D-Day nochmal verstehen, wie das stattgefunden hat. Weil er geplant hatte, sich irgendwie zu verteidigen zu müssen oder irgendwas, aber das ist offensichtlich auch nicht. Das wäre alles Teil von Lernen für mich gewesen.
Ich meine, man kann Lernen natürlich so weit definieren, dass es irgendwie da reinpasst, aber nein, ich denke, das führt euch nicht zum Ziel.
Okay, und der, nochmal ganz kurz, der wollte, sollte oder musste sich den angucken?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke nicht, dass er es gemusst hätte. Ich denke, er hat es
als notwendig erachtet.
Als sinnvoll erachtet,
ja. Als sinnvoll erachtet, sich diesen Film anzugucken.
Im Kino oder im Privat?
Ich vermute privat, tatsächlich. Allerdings war es zu dem Zeitbereich, wo der Film im Kino lief.
Ah, okay.
Was vielleicht noch weiterhilft.
Es war nämlich so, dass dieser Film so eingeschlagen hat in Indien, dass in aller Munde war, alle 1, wie viel Milliarden Leute darüber geredet haben. Und er wollte sich natürlich nicht die Blöße geben, als Oberhaupt diesen Film nicht gesehen zu haben. Und hat ihn deswegen auch noch kurz reingespeist. Und konnte deswegen dann in Bürgernähe mit den Leuten über diesen Film sprechen.
Es ist eher das komplette Gegenteil.
Okay, aber das ist auch ein Hinweis.
Okay, das heißt, er wollte ihn irgendwie... Das heißt, er war überhaupt nicht bekannt in Indien und vielleicht war... Ah, vielleicht dann in die Richtung, die wollten den indischen Riesenmarkt auch erobern mit diesem Film. Und dann hat der Innenminister erstmal gesagt, ja, bevor wir hier so einen Kriegsfilm zeigen, wollen wir erstmal politisch gucken, ob der korrekt ist. Nicht, dass da Indien irgendwie falsch dargestellt wird oder sonst irgendwas negativ kommt. Schauen wir uns den erstmal an und dann gucken wir, ob wir das veröffentlichen können.
Ist im Endeffekt die richtige Schlussfolgerung, was passiert ist? Der Grund war nur noch falsch. Mhm. Also es hat nichts mit der Darstellung von Indien in Der Soldat James Ryan zu tun, was, glaube ich, auch nicht im Film vorkommt.
Ich habe auch gerade gesucht, aber ist ein indischer Schauspieler oder Schauspielerin dabei?
Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein.
Weil, also eigentlich hätte ich nämlich gesagt, wo berührt dieser Film Indien? Dass der Innenminister da irgendwas...
Es hat, wie gesagt, nichts mit der Politik zu tun. Deswegen, also das ist auch nicht der Grund.
Aber es ging darum, dass es auf den indischen Markt kommen soll. Und der hat
tatsächlich
vorher...
Die erste Hälfte der Lösung ist, der Film sollte nicht in die indischen Kinos kommen, weil er zensiert wurde. Aus einem gewissen Grund. Und bis dann hat der Innenminister auf Drängen von Steven Spielberg hin sich den Film angeguckt und gesagt, ist in Ordnung.
Ah, okay, er ist also am Ende da hingekommen.
War es vielleicht dann doch die Gewalt in dem Film?
Es war die Gewalt in dem Film. Ah. Es war tatsächlich, gerade die Anfangsszene in Der Soldat James Ryan ist ja doch schon sehr blutig und anscheinend haben die Leute, die zuständig sind für die Zensur in Indien, gesagt, naja, das geht uns zu weit über die Grenzen hinaus und haben den Film komplett zensiert in Indien. Und dann hat Steven Spielberg eingegriffen und dem Innenminister gesagt, guck dir den ganzen Film mal an. Es geht darum, nicht das zu glorifizieren oder sowas, sondern es wird eher verdammt. Innenminister hat sich den Film angeguckt und ja, gesagt so, ja, hast du recht.
Das macht mehr Sinn, ja.
Das ist wirklich eher eine Verdammung als eine Glorifizierung von Gewalt.
Okay, ja, cooler Fakt.
Ja. Ich glaube sogar, dass es häufig passiert, dieses... Weil die Filme werden ja oft zensiert in anderen Ländern.
Ich glaube, du brauchst nur halt auch einen Regisseur, der so einen Einfluss hat. Ne? Also das kann nicht jeder Regisseur für sich herausnehmen, da vom Innenminister den Film quasi freigesetzt zu bekommen. So ein Steven Spielberg kriegt das vielleicht hin, aber...
Ja. Aber auch selbst, wahrscheinlich nicht alleine, sondern über irgendwelche Agenten und sonstige Kontakte.
Da wird das Studio auch ordentlich Druck gemacht haben. Ja. Das ist ja ein großer Markt und viel Geld da drin. Also vermute ich mal, es hat auch monetäre Interessen dahinter.
Wahrscheinlich.
Ja. Leichter.
Cool. So, der Tobi hat noch einen Schmankerli für uns.
Ich habe noch selber einen Fakt vorbereitet hier. Und zwar ist meine Frage an euch, wieso musste das Gesicht von Russell Crowe in einer Szene in Gladiator stark herangezoomt gezeigt werden?
Okay. Das klingt schon mal danach, als wäre außerhalb des Frames etwas passiert, was nicht in den Film landen sollte.
Ja, vielleicht so ein bisschen, ja.
War das vielleicht, erste Theorie, es war ein Nachdreh und Russell Crowe war nicht mehr in der körperlichen Verfassung von Maximus. Also hatte nicht mehr den Körper des Gladiators und das wollten sie dadurch verdecken, dass sie nur sein Gesicht gezeigt haben, herangezoomt.
Finde ich eine schöne Theorie, ist aber falsch. Es war im Hauptdreh.
Kurzfrage, erstirbt der eigentlich im Laufe des Films?
Spoiler-Alarm. nee, der stirbt.
Doch.
Stirbt am Ende?
Ja, ganz am Ende. Also der killt
den... Von Joaquin Phoenix da den Seitenschuss bekommt, stirbt er, ne?
Genau. Also der besiegt den noch und dann sieht man nur noch, wie der mit der Hand so durchs Getreide geht. Und
ja. Da war ich mir nicht mehr sicher.
Ist aber nicht die Endszene da.
Ich hatte sonst gedacht, es hat mit Verletzungen zu tun und die haben Schminke gespart und die hatten irgendeinen Moment, wo der verletzt wurde, aber von der Verletzung, die nicht angeschminkt wurde und deswegen konnten die den Körper nicht zeigen, sondern das Gesicht und die Reaktion im Gesicht.
Tatsächlich hat er sich in diesem Film oder bei den Dreharbeiten mehrfach Verletzungen zugefügt, sogar auch ein paar ernstere, aber es hat nichts mit Verletzungen zu tun.
Okay. Warum musste er mit herangezoomtem Gesicht gezeigt werden?
Wollte er oder musste er?
Schon beides.
Schon beides. Mhm. Es hätte auch sein können, dass er gesagt hat, jetzt gebe ich richtig Gas in der Mimik. Gehen wir mal ein Close-In. Close-Up. Weiß nicht, wie es heißt.
Close Up, Close Up. Ja.
Und, aber es ist auch nicht, ne? Mm-mm. Nee.
Ist die Frage, musste das im Zoom sein, damit man etwas erkennt auf seinem Gesicht?
Nee, es geht, um einen Tipp zu geben, eher in diese Richtung, wie auch immer von, dass man euch gesagt hat, dass man etwas drumherum nicht mehr so sieht oder nicht mehr sieht.
Ah ja. Gab es da irgendwie eine Fehlfunktion im Bühnenbild oder sowas, also dass die gesagt haben, okay, wir haben hier einen schönen Shot von Maximus, als er das und das macht, den wollen wir eigentlich benutzen, den Take, der ist super, mhm. aber da hinten sieht man, wie, weiß ich nicht, Justus die Kabel gerade rüberschleppt.
Auch Justus.
Da müssen wir irgendwie im Close-Up machen jetzt auf sein Gesicht, damit Justus nicht im Frame ist.
Nee, es geht nicht um
Justus.
Es geht nicht um Justus, in der Tat.
Aber es könnte schon ums Bühnenbild gehen, ne?
Es geht auch nicht ums Bühnenbild.
Auch nicht. Weil ich hatte jetzt wirklich an die Szene gedacht, wo er da hängt und einmal den Seitenstich bekommt. Mhm. Und dass er dann aber im Close-Up quasi nicht mehr hängt, sondern quasi gehalten wird von Leuten, wo der Körper einfach aufrechter oder einfach steht, wie so ein normaler Mensch halt.
Ja, verstehe, was du meinst. Nee, ist eine frühere Szene. Ist auch eine recht ikonische Szene, finde ich. Vielleicht auch mit einer der ikonischsten.
Eine der ikonischsten aus Gladiator. Also mir fällt ein, wie er halt, gerade so, wenn ich an die ikonischsten Szenen aus Gladiator denke, wie er nach Hause kommt, wo sein Hof da verbrannt wurde und er durch die Ähren geht. Ja, ist es die Szene?
Nein.
Es ist nicht die Szene. Dann erinnere ich mich an, natürlich, als er das erste Mal in den Sand tritt, in der Arena. Und, ist es in der Arena?
Es ist in der Arena.
Hat es was mit dem Publikum zu tun um hier herum?
Nein. Aber es ist in der, es ist so etwa mittig im Film und es ist in der Arena und dann doch eine, ich finde schon eine sehr ikonische
Szene. Es ist doch der Kampf gegen den großen Boy, den er dann relativ schnell, wo er dann den Daumen nach unten bekommen hat, ne, vom Caesar.
Du meinst diesen Riesen, der unbesiegbar war?
Genau, der macht den relativ schnell und dann liegt er am Boden und dann kriegt er den Daumen nach unten, aber tötet den dann nicht.
Nee. Falsche Szene. Es ist der große, also es ist nach dem großen Arena-Kampf, ich versuche mal hinzuführen, wo die so eine Schlacht nachstellen und Maximus dann schafft, sag ich mal, durch so eine gewisse Taktik, Zusammenarbeit und so, diesen Kampf zu gewinnen. Und danach ist diese Szene, wo der Kaiser runter ins Publikum geht und Maximus zum ersten Mal sein wahres Gesicht zeigt, wo er die Maske abnimmt. Also er dreht sich um, nimmt dann die Maske ab, sagt, ich bin Maximus Decimus Meridius, wahrer Tribut und Tribune und wie auch immer. Diese Szene ist es tatsächlich.
Und da musste er, während er das sagt, im Close-Up gezeigt werden.
Genau.
Haben vielleicht die Mitstreiter um ihn herum irgendwas in der Szene gemacht, was sehr unpassend war.
Waren wieder irgendwelche Iren auf dem
Bild. Hat jemand eine Sonnenbrille?
Es waren Iren, Justus mit Sonnenbrille im Hintergrund. nee, es lag tatsächlich an ihm selbst. Indirekt.
Er hatte eine Uhr an.
Er hatte eine Sonnenbrille auf.
Er hatte eine Seidenunterwäsche. Also gepasst. Die
Sonnenbrille.
I am Maximus.
Neon Einblick.
Das hat auch was Stephens.
Es lag an ihm selbst.
Genau. Also das heißt, die haben nicht den kompletten Kopf drauf gehabt, sondern haben dann nachher stark aufs Gesicht eher fokussiert.
Oh, also das heißt, die haben die haben seine Haare zum Beispiel nicht dran.
Sie haben seine Haare weggecuttet. Indirekt, ja.
Warum könnten sie das gemacht haben? Hatte er die falsche Frisur zu dem Zeitpunkt?
Nee, er hatte die Standardfrisur, aber
er hatte keine Frisur, die so aussieht, als hätte man lange einen Helm getragen.
Ja, indirekt. Ich löse einfach mal auf, weil es ist halt doch auch ein bisschen kompliziert, ja. Genau, aber er hat diesen Helm an, den er dann abzieht und dieser Helm war die ganze Zeit statisch geladen. Und dann hat er versucht, diesen Helm mal langsam und mal schnell auszuziehen, hat super viel probiert, aber die Haare standen halt immer ab und er hatte immer so ein paar, die dann auch so im Wind wehten. Und dann hat er sich beschwert und meinte, dass er aussieht wie ein verdammter Teletubby. Und dann haben die das so gelöst, dass die mit der Kamera näher reingehen und man es nicht mehr sieht. Und man sieht tatsächlich auch in dieser Endszene, wenn er das erste Mal das Ding abzieht, der hat hier hinten so einen kleinen Fussel so hochstehen, den man dann nachher auch nicht mehr so richtig sieht.
Das ist herrlich. Ja,
und fand ich einen sehr herrlichen Fakt dafür, vor allem mit dem Teletubbies.
Sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Gut, das waren jetzt sogar 6 kuriose Filmfakten. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und wir würden sagen, damit rappen wir die 11. Folge mittlerweile von Kuriose Filmfakten ab und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
Rapper rap. Ciao, ciao. Rap.